Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Blickwechsel, der stattfindet im Deutschen Historischen Museum Berlin. Das wirft nämlich einen feministischen Blick auf die eigene Arbeit. Denn oft wurde und wird Geschichte als History erzählt und selten als Her Story. Christiane Habermals.
Es ist erstmal nur ein Begleitheft zur Dauerausstellung. Doch ginge es nach Gesa Trujan, Historikerin, Genderforscherin und Mitherausgeberin der Publikation, könnte durchaus mehr daraus entstehen. Denn dass natürlich auch viele Frauen Geschichte geschrieben haben, ja, dass es viele heute selbstverständliche soziale Veränderungen ohne höchst engagierte Vorkämpferinnen für Frauenrechte nie gegeben hätte, spiegelt sich in vielen Chroniken, die natürlich auch von Männern geschrieben wurden, nur am Rande wider. Wer etwa kennt heute noch Erna Schäffler, die einzige Richterin am Bundesverfassungsgericht, die gegen ihre männlichen Richterkollegen 1959 durchsetzte, dass der väterliche Stichentscheid aufgehoben wurde, der Vätern bei Uneinigkeit der Ehepartner in der Kindererziehung die alleinige Entscheidungsbefugnis einräumte.
Auch überhaupt, dass der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt im Grundgesetz verankert wurde, verdanken wir Frauen, vor allem Elisabeth Delbert aus der SPD, die das so mobil gemacht hat, die sich an Organisationen, Gewerkschaften, Privathaushalte gewandt hat, sodass der Druck dann so groß war, dass der rein musste. Aber auch aus der eigenen Partei, die männlichen Kollegen waren sehr, sehr dagegen.
Dennoch übertitelte die Neue Zeitung am 25.09.1949 ihren ganzseitigen Artikel, in dem die Mitglieder des Parlamentarischen Rates porträtiert wurden, mit der Überschrift »Die Väter der Verfassung«. Der Begriff »Väter des Grundgesetzes« ging in den Sprachgebrauch über bis heute. Elisabeth Seibert und die drei weiteren Frauen, die am Grundgesetz mitgewirkt hatten, wurden ausgeblendet. Auch deswegen sei es so wichtig, sich bei der Befassung mit Geschlechtergeschichte auch um die Struktur der Sprache zu kümmern, fordert die Publizistin Kübra Gümüşsay in ihrem Beitrag zu geschlechtergerechter Sprache. Aus der aktuellen Dauerausstellung des Museums greifen die Autoren 16 emblematische Objekte heraus, um die Frauen- und Geschlechterrollen in der Geschichte zu thematisieren. Darunter auch das wohl ikonischste Symbol für die Frauenbewegung, die lila Latzhose aus den 70er Jahren. Ein politisches Kleidungsstück auf vielen Ebenen, sagt Trojan. Die Farbe war kein Zufall. Lila war bereits die symbolische Farbe der ersten Frauenbewegung im 19. Jahrhundert gewesen und die Farbe der Homosexuellen in der Weimarer Republik.
Die lila Latzhose ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen politisch. Diese, die wir hier haben, ist außerdem geschmückt mit Buttons. In der Mitte der Atomkraft Nein, danke. Button, der auch nochmal darauf verweist, dass die sozialen Bewegungen der Zeit auch sehr eng miteinander verwoben waren.
Überhaupt die Farbenlehre und das Geschlecht. By the way erfährt man, dass Rosa nicht immer die Babyfarbe für das weibliche Geschlecht war. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war es genau andersherum. Rosa Kleidchen für die Jungs, hellblau für die kleinen Mädchen.
Das lag daran, dass Rosa so als kleines Rot galt. Rot war so die Farbe der Aggression, des Krieges, also eine sehr männliche Farbe. Und dann war es naheliegend, dass kleine Männer ein kleines Rot sehen und darum Rosa trugen. Blau war dann die Farbe der Gottesmutter, also Reinheit und Leichtigkeit und so weiter.
Und natürlich hat es auch queere Menschen immer gegeben oder solche, die die Kleider des anderen Geschlechts anzogen. In der Geschichtsschreibung spielen sie kaum eine Rolle. Dokumentiert wurden Fälle, meistens durch Gerichtsakten, denn solche Handlungen wurden lange als Gefahr für die göttliche Ordnung in der Gesellschaft angesehen und von Gerichten oft hart bestraft.
Hauptaufhänger war dann die Anklage wegen der sogenannten Sodomie, also Unzucht, die also nicht Fruchtbarkeit zum Ziel hat. Und das war der Obrigkeit, der kirchlichen wie der weltlichen, ein so starker Dorn im Auge, dass vor allen Dingen in der frühen Neuzeit also noch sehr stark die Todesstrafe aufgesprochen wurde.
Erzählt der Historiker Thomas Jander, der sich höchst aufschlussreich mit dem Phänomen Crossdressing in der Geschichte beschäftigt hat. Die Kriminalisierung endete erst viel später, wenn auch nur vorübergehend, als der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld 1928 sogenannte Transvestitenscheine ausstellte, die dem oder der Träger bescheinigte, dass das Tragen der Kleidung des anderen Geschlechtes zur Erhaltung des seelischen Wohlbefindens der Person notwendig sei und sie damit vor den ständigen Verhaftungen durch die Polizei schützte. Her Story ist ein gelungener Versuch, Lücken zu schließen und Geschichte vielfältiger zu erzählen, als das gemeinhin der Fall ist. Schade, dass es nur zu einer Begleitpublikation gereicht hat. Wenn das Deutsche Historische Museum ab Sommer seine Dauerausstellung überarbeitet, ergäbe sich eine Chance für mehr. Zu wünschen wäre es.